Ich habe die Predigt heute unter den Titel gestellt: Lueg, Mundart, Lueget, Mehrzahl, Mundart, seht, schaut. Vorher haben wir gesungen: I want to see you. Ich möchte Gott sehen. Ganz in der Nähe von hier gibt es einen Ort, der heißt so ähnlich wie Lueget. Der heißt Luegete. Und meine Frau und ich waren da einmal, wohl das erste Mal, an einem Hochzeitstag und haben hier auf der Terrasse gegessen und haben geluegt, also geschaut. Wir haben auf der rechten Seite vom Speer, dann über den Bachtel, den Damm natürlich, die beiden Inseln und dann auf der linken Seite das ganze Zürichsee Becken dann mit dem Jütliberg, Pfannenstiel, Halbinselau und so weiter angeschaut. Und weil man ja Zeit hat zwischen Bestellung und wenn man das Essen bekommt oder zwischen dem Dessert, dann da sieht man so allerlei. Und jetzt fordere ich euch auf, auch mitzuschauen, mitzuschauen, was ich unter anderem damals an diesem Tag dort am Tisch entdeckt hatte. Erkennt ihr, was das ist? Ein komisches Gefährt, das da zwischen dem Maisfeld und noch einmal etwas durchfährt. Und erst als ich es genauer anschaute, natürlich mit dem Fotoapparat näher genommen, realisierte ich, das ist ein Dampfschiff der Zürichseegesellschaft, das hier zwischen dem Zürich und dem Obersee durch den Durchstich hindurchfährt. Schaut es euch gut an. Schaut genau. Ich schaue es nachher nochmals an. Jetzt fährt es fröhlich in den Obersee Richtung Lachen. Ist es das Gleiche? Es ist die Stadt Zürich, stimmt. Aber Moment mal, mit dem Kamin und mit dem Masten, ist es das Gleiche? Seht ihr das? Okay. Die haben das Kamin runtergefahren und den Masten abgelegt. So eine Kleinigkeit, die man beim Schauen in der Schauete beobachten kann. Ich könnte jetzt noch viele Fotos zeigen, mache ich nicht. Das war auch so etwas. Ich habe gedacht, warum ein solcher Schilfgürtel oder Binsengürtel so rund da in der Nähe des Damms? Ich weiß nicht, warum diese Form so entstanden ist, keine Ahnung. Oder wenn man dann ganz in die Ferne sieht, den Jütlibergturm, den Sendeturm, den Aussichtsturm mit der Plattform und das Hotel daneben. Also man kann da so viel sehen. Die Luegete. Und mein Text für heute hat total mit Sehen zu tun. Mit Sehen. Der Text beginnt nämlich mit dem Wort seht. Es ist ein Text, den der alte Jünger, Freund aus dem engsten Freundeskreis von Jesus damals den Gemeinden dort geschrieben hat, die von allerlei Einflüssen eben beeinflusst wurden. Und es ist ein Text, den er hier schreibt, der für mich tief, tief hineingegangen ist. Und ich glaube, es ist ganz, ganz eine wesentliche Sache, die mein Leben prägen soll und immer mehr prägen, nicht nur soll, sondern auch wird. 1. Johannesbrief 3, Vers 1 bis 3. Es beginnt so. Seht, es ist eine Luther-Übersetzung, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, erwiesen, gezeigt, gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Schau. Johannes startet so mit diesem absolut zentralen Ding. Er sagt, ihr müsst es sehen. Das Wort, das griechische Wort dort, das die Grundlage dazu ist, das sagt nicht nur, sehe mit den Augen, das auch, aber es ist eine ganzheitliche Wahrnehmung. Erkenne es äußerlich und innerlich. Es muss dir klar werden, du musst es sehen. Ich meine, ich kann die Blumen am Wegrand, kann ich einfach, ah ja, da hat es Blumen, sehen. Ich kann sie aber auch erkennen, was für ein Wunderwerk das sie sind, wie wunderschön auch diese Blumen hier vorn sind. Seht, zentral, treffsicher und stark ist hier die Aussage von Johannes, weil er hat die Liebe Gottes in Jesus gesehen. Wenn man nur informiert ist über die Liebe, dann, das hilft nicht viel weiter, dann Information, aber mit dem Herzen sehen, das bevollmächtigt, das verändert uns. Schau, sehe ich, siehst du? Und er fährt weiter, was für eine Liebe, welch eine Liebe, was für ein Maß an Liebe, was für eine Art von Liebe. Warum hat uns der Vater erzeigt, gegeben? Warum? Weil ihm die Menschen so wichtig sind. Weil ich, du, wir, jeder ihm so wichtig sind. Es hat mich schon einfach nach Jahren einer bestimmten Richtung des Denkens neu zu sehen. Klar, Gott hat uns geschaffen in seinem Bild. So sagt die Bibel ganz am Anfang der Bibel im ersten Kapitel. Im Bilde Gottes sind die Menschen geschaffen und der Mensch hat sich nachher von Gott entfernt aus eigenem freiwilligen Entschluss. Und er kam in diese elende Misere, in der er geraten ist und die ganze Welt mit hineingezogen hat. Und Gott sagt, nicht mit meinen Kindern. Nein, ich lasse sie nicht. Und er schickt ihnen den Retter, er schickt ihnen Jesus. Wir haben von ihm gesungen. So sehr, der berühmte Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn, seinen Sohn, sein Herz dahin gab, damit jeder, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Weil Gott hat ihn so nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt gerettet wird. Ist das nicht stark? Die Liebe zu sehen, die Gott hat, Liebe. Apostel Paulus drückt es anders aus. Natürlich an vielen Orten, aber ich denke an eine Stelle im Kolosserbrief, wo er sagt, er, der Vater, hat uns erlöst. Und erlöst, sagt eigentlich dort, er hat uns herausgeschnappt. Er hat uns erlöst, herausgeschnappt aus der Macht der Finsternis und uns versetzt. Versetzt, zügelt, hat uns versetzt in ein anderes Land, in das Reich seines Sohnes der Liebe. Sind wir uns bewusst? Alle die, die Jesus nachfolgen, ihm ihr Leben anvertraut haben, seine Vergebung angenommen haben, all die, die sind versetzt worden in ein anderes Reich und sind nicht mehr im Reich der Finsternis, zwar noch in einer gefallenen Welt, aber sie sind in einem anderen Reich und leben da. Es ist so gewaltig. Und Apostel Paulus fährt weiter und sagt, in welchem wir, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden unserer Schuld. Wir sind frei. So gute Lieder vorher. Ich meine, schon im Alten Testament hat der Prophet Micha Jahrhunderte vor Jesus gesagt, wo ist ein Gott wie du bist, der die Schuld vergibt und erlässt die Sünde, der unsere Sünden ins tiefste Meer versenkt. Schau, was für eine Liebe. Schau, was für ein Gott. In allen Religionen muss man etwas bringen, strengt man sich an, um Gott näher zu kommen, um vielleicht angenehm zu sein für Gott. Und der Gott der Bibel offenbart sich als der, der alles für uns gemacht hat, damit wir es einfach annehmen können. Was für ein herrliches Evangelium. Dass wir Gottes Kinder heißen sollen, geht hier weiter. Das heißt, hier ist die Rede von Vater und Gottes Kind. Ich komme nachher darauf zurück, im nächsten Vers. Hier steht einfach als Fortsetzung, darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht, weil diese Dinge innere Dinge sind. Es ist eine Sache des inneren Erkennens, des Sehens, und das drückt unser Herz nach außen, in unserem Herz nach außen. Aber darum, weil die Welt das nicht kennt, kennt sie kennt auch ihn nicht, so kann sie das alles nicht verstehen. Einige Bibeln fügen hier noch an, und wir sind Gottes Kinder. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Das ist mir eine Sache, die mir wirklich so groß ist und immer wieder wird und größer wird. Geliebte, wir sind Gottes Kinder. Was bedeutet es? Gottes Kinder geworden zu sein, weil Gottes Geist als seinen Nachfolger von innen her den toten Geist neu gemacht hat und jetzt sein Geist in uns lebt, wiedergeboren. Ich meine, Kinder haben die Erbsubstanz, die DNA des Vaters und der Mutter. Und jetzt haben wir eine göttliche Erbsubstanz bekommen. Ist das nicht großartig? Wir erkennen es manchmal nicht, aber wir haben eine göttliche Erbsubstanz. Und wir haben alle Rechte, die ein Kind hat. Wenn ein Kind unter guten Umständen aufwächst, so hat es so das Vorrecht, unbeschwert zu sein. Es hat das Vorrecht, getragen zu werden. Es hat das Vorrecht, geliebt zu sein und versorgt zu sein, immer wieder zu den Eltern zu springen. Kinder dürfen das. Und jetzt dürfen wir wissen, wir sind Kinder von Gott und dürfen immer wieder zu ihm kommen. Also unsere Enkelkinder sind ja da drin für uns auch wieder eine Illustration. Es ist herrlich, mit ihnen zu sehen. Ich denke, da eines von unseren Kindern hat den Namen Grace, Gnade. Ein anderes, das weiß so gut, dass ich es absolut mag. Ich mag alle. Aber das kleine Blond-Ding da, damals war es vielleicht fünfjährig, da waren sie mit der Familie am Tisch bei uns und das hat da geschwatzt und geschwatzt. Also da ist einfach immer das Mundwerk, das lief und lief wie eine Quelle. Und wir saßen am Tisch und ich habe so angeschaut und plötzlich hat es mich gepackt, nicht das Mädchen, sondern es kam über mich. Und ich habe das kleine, hellblonde Mädchen streng angeschaut und psch gemacht. Ich dachte, vielleicht erschrickt sie. Aber wisst ihr, was es gemacht hat? Sie hat mich mit strahlenden Augen angeschaut und hat gemacht. Sie wusste, Großvater kann nicht böse sein auf mich. Das hat mich so gefreut. Und wir denken manchmal, da passiert irgendetwas Kleines. Und wir denken schon, was habe ich getan? Ihr kennt vielleicht den Satz, Gott straft sofort. Solch ein Unsinn. Solch ein Unsinn. Dann meinen wir nicht den Gott, der sich in Jesus offenbart hat. Gott ist anders. Gott ist so, so anders. Ich meine, wir lesen von ihm, dass er der Vater aller Vaterschaft ist. Wir können das Wohlwollen, die Gunst, die Gnade, die Zuneigung von Gott nicht verdienen. Wir können sie nicht irgendwie gewinnen. Du hast sie schon. Du hast die Gnade, die Zuneigung, die Gunst von Gott. Du hast sie schon. Ich bin kein Ausschussprodukt oder so etwas. Ich bin kein Wegwurf, kein Zufall. Ich bin der Wille Gottes, geliebt Kind Gottes. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gezeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Es ist so stark. Wenn wir das nicht so sehen, dann glaube ich, dann müssen wir oder dürfen wir, sollen wir unseren Fokus auf die Dinge richten, die uns Gott zeigen, die uns Jesus zeigen und Jesus offenbart, wie der Vater ist, dass wir so richtig ein Bild bekommen, das nicht mehr schwankt, wenn es um uns herum schwankt. Dann müssen wir uns neu, wie soll ich sagen, uns neu prägen, es neu bewegen, murmeln. Das Wort, Verse von der Liebe Gottes singen, sehen. Ein Beispiel von Claudia und mir. Es ist auch schon wieder recht viele Jahre zurück. Unsere Kinder waren nicht mehr klein. Sie konnten schon allein zu Hause sein und wohnen. Da waren wir in Italien, Süditalien. Und wir haben dort einer Gemeinde geholfen. Und am Abend, bevor wir zurückfuhren, da habe ich noch gepredigt über das Thema die Liebe Gottes. Und ich weiß noch, damals habe ich mich so beschäftigt, auch beschäftigt, und das hat mich geprägt, uns geprägt, von der Art, wie Gott Liebe ist. Und eines der Worte damals, das war auch, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken oder zum Besten dienen, wie Luther es sagt. Und dann fuhren wir am nächsten Morgen ganz früh los, weil die 1300 Kilometer etwa, die fuhren wir in einem Tag. Und dann wollten wir die erste Etappe morgens starten um 5 Uhr, fuhren dann in einem Zug bis nach Ancona, 650 Kilometer. Dann Servicestation, tanken, Motorkontrolle, kein Wasser mehr im Kühlgefäß. Ein Motor braucht Wasser, um gekühlt zu sein. Wir hatten Reserveflaschen dabei, aber ich habe es aufgefüllt dort, dachte, oh, das muss ich beobachten. Wir fahren weiter, etwas vorsichtiger, nicht mehr so auf Geschwindigkeit und stoppen dann bald wieder und schauen nach, schon fast kein Wasser mehr im Gefäß. Wasser aufgefüllt, wir kamen noch so bis Bologna in einen Stau, es wird heiß, Mittag. Bologna Nord. Servicestation, dort wieder hinaus und geschaut, kein Wasser, echt leer. Da habe ich gedacht, aber jetzt wird es schwierig. Wir haben noch ziemlich viel Weg bis nach Hause, sollten am Abend oder in der Nacht noch nach Hause kommen. Aber wir beide schauten uns an, die Liebe Gottes ändert sich nicht. Und in solchen Momenten kann es sein, dass man denkt, ja, aber was ist jetzt los? Oh Gott, was ist? Habe ich etwas falsch gemacht oder was? Nein, die Liebe Gottes ist da. Und es ist einfach so groß. Es hat nichts mit Gott zu tun, wenn wir in Schwierigkeiten geraten. Wir mussten dann schon etwas still werden zuerst. Und dann hatten wir beide den Eindruck, wir sollen weiterfahren. Ich kaufte einen 10-Liter-Kanister mit einem Hähnchen unten dran, füllten den und noch die zwei Ersatzflaschen und dann fuhren wir wie auf Eiern, 10, 15 Kilometer, so 80, 90, immer auf der rechten Spur. Und dann hielten wir Pannenstreifen, Deckel auf, Wasser hinein, Deckel zu, Motor lief und wieder weiter die nächsten 10, 15 Kilometer. So ging es vorwärts. Plötzlich sagt meine Frau, schau mal den Lastwagen da vorne, was steht da drauf? Wir fuhren etwas näher an den Lastwagen heran. Was lesen wir? Amadio steht drauf. Italienisch, es heißt Liebe Gott. Und es war der Name der Firma oder des Besitzers. So wie bei uns, es gibt ja auch den Namen Gottlieb, oder? Also die Firma oder der Besitzer hieß Amadio. Aber das ist ein Imperativ, eine Befehlsform. Liebe Gott. Und ich dachte, genau. Gott, das ist so gut, weil du uns liebst, wir lieben dich. Und wir fuhren näher an den Lastwagen heran, immer ganz vorsichtig, überholten ihn seitlich ganz langsam. Auf der Seite stand aufgedruckt Temperatura controllata. Die Temperatur ist kontrolliert. Das war für unseren Motor, der ja drohte zu überhitzen, das war für uns so wie, ah, Gott, du redest zu uns, du gehst vor uns her, du schickst uns einen Lastwagen, den wir hier vor uns sehen, der uns ermutigt, weiter an Gott festzuhalten. Sowieso, kein Thema. Und dann die Bestätigung, Temperatura controllata. Ich habe seither ein kleines A4 bei mir im Büro, da steht es drauf, Amadio. Temperatura controllata, weil das für mich wie ein Prinzip wurde. Wenn ich Gott liebe, wird die Temperatur in meinem Leben kontrolliert sein. Verstehst du? Wir fuhren weiter, kamen gegen Mailand und da kam ein erster Stau wieder. Es hat ja oft Staus da. Und wir fahren wieder ganz rechts, weil wir immer auf den Pannstreifen gehen oder fahren müssen, wenn wir das Wasser auffüllen. Und dann sagt meine Frau, schau, da hat auch einer ein Problem. Motorhaube offen. Oh, es ist ein Schweizer. Wir fahren langsam daran vorbei, im Stau. Wir schauen hinüber. Wow. Unser früherer Nachbar, der in einer ganz schwierigen Situation stand, und nicht wusste, ob er eine schlimme oder eine fatale Entscheidung treffen soll. Wir fuhren auf den Pannenstreifen zurück, er schaut uns an, wie wenn wir vom Mond kämen. Kamen wir auch fast. Und dann riesige Freude. Was hast du? Was ist dein Problem? Ja, Wasser ist ausgegangen. Wir haben Wasser. Wir füllen Wasser auf. Helfen, noch etwas dicht zu machen. Und dann redet und redet er von seinen Nöten, von seinen Problemen. Er überschüttet uns. Wir fahren zum nächsten Servicestation. Da einfach nur das Herz ausgeschüttet. Dann haben wir uns entschieden, wir fahren gemeinsam bis in die Schweiz. Immer Stück um Stück. Von dort weg konnten wir etwa 30, 40 Kilometer am Stück fahren. Nicht mehr 10, 15 wie vorher. So speziell. In Goldrerio, auf der anderen Seite, also in der Schweiz wieder, haben wir uns getrennt. In frühen Morgenstunden kamen wir über den San Bernardino mit ganz viel Halten auch zu Hause an. Etwas hat uns das gezeigt. Wenn uns etwas geschieht, das hat so nichts mit Gott zu tun. Nein, es kommt darauf an, sehe ich da drin, dass Gottes Liebe bleibt und ich darf Gott nach wie vor lieben. Der sagt, Amadio, folge mir nur, komm nur mit. Der Text geht weiter. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht offenbar oder sichtbar geworden, was wir sein werden. Also hier redet der Mann einfach von dem, was dann je auf der anderen Seite der Sichtbarkeit sein wird. Was dort sein wird, wenn wir hinübergehen beim Tod. Oder wenn Jesus früher zurückkommen würde, wie die Bibel uns ja auch sagt, oder wenn er zurückkommt und wir das erleben würden. Wir sind Gottes Kinder. Es ist noch nicht sichtbar geworden, was wir sein werden. Anne Dra. Wir wissen aber, das ist typische Sprache von Johannes. Johannes, der Jüngere, schreibt in sehr klar, einfacher Sprache. Er sagt, wir wissen aber, wenn Jesus offenbart sichtbar wird, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Johannes hat so viel mit Jesus erlebt. Er ist so sicher in dem, was er gesehen hat mit Jesus, mit Gott, dass er sagt, wir wissen es. Es ist nicht mehr ein Glaube, es ist ein Wissen. Wir wissen, wenn man genug gesehen hat, geschaut hat, betrachtet hat und erkannt hat, die Liebe, die Gott zu uns hat, dann wird es ein Wissen, das uns nicht mehr aus dem Kurs bringt. Und er sagt, wir wissen, wenn er offenbart wird, dass wir ihm gleich sein werden, Jesus gleich, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und gleich geht es weiter. Ja, ich meine, Johannes hat die ganze Offenbarung von Gott bekommen. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, hat alles Johannes gesehen, das prophetische Buch. Alles, was die Zukunft noch bringen wird, wie es im Himmel ist, all das in Bildern. Oder auch der Apostel Paulus, er kann es manchmal nur andeuten, wenn er zum Beispiel sagt, ich hörte Worte, als er in den Himmel entrückt wurde, die niemand sagen kann, niemand sagen darf. Wenn wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Am Anfang seht, und dann werden wir ihn sehen, ohne Vorhang, wie er ist. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, ja Moment, jetzt vorher hat er von Wissen geredet, jetzt redet er von Hoffnung. Ist jetzt das ein Wissen oder eine Hoffnung? Ist Hoffnung gleich stark wie Wissen? Ich glaube nicht, aber ich denke, es ist so, Johannes ist sich so sicher, er ist so klar, dass er weiß, wem er glaubt. Dass das, was dann alles noch vor ihm liegt und kommen wird, das ist dann doch als Hoffnung bezeichnet, aber es ist eine wissende Hoffnung. Es ist eine wissende Hoffnung. Er weiß, Gott kann nicht lügen. Ich kenne ihn zu gut. Eine wunderbare, wissende Hoffnung. Die Folge davon steht hier, der reinigt sich. Was heißt reinigen? Gleich wie er rein ist, das ist stark. Jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich gleich wie er rein ist. Nun, ich möchte es vergleichen, ich weiß nicht. Ich finde, verliebt sein ist eine sehr spezielle Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne es. Als ich Claudia kennenlernte, da habe ich sie mal zuerst einfach beobachtet. Und zwar so, dass sie mich nicht sieht dabei. Von hinten, von allen Seiten. Und dann entsteht etwas im Herzen drin, dass du denkst, hey, was ist mit mir geschehen? Verliebt sein, das ist doch etwas Großartiges, ich finde es. Oder wir beobachten das bei unseren Schwiegersöhnen. Also und bei anderen, bei vielen in der Gemeinde. Leute, Handwerker, die vielleicht nicht so auf sich Acht gegeben haben, kommen plötzlich so sauber und hey, parfümiert. Kommen sie daher, was ist nur mit ihnen geschehen? Plötzlich kommen sie anders daher, was ist das? Sie haben sich verliebt. Wenn man die Liebe Gottes sieht, erkennt, wenn es ein Wissen wird, dann hat das eine Folge, dass man beginnt, sich von Dingen fernzuhalten, die dem Betreffenden nicht gefallen. Es ist eine einfache Folge. Es hat so nichts mit einem kirchlichen, moralischen Auftrag zu tun, du musst dann heilig sein und du musst so und so. Nein, das Evangelium geht anders. Das Evangelium sagt, du musst es sehen. Du musst es sehen. Und wenn du es siehst, hat es die Folge, dass du davon erfasst wirst, dass du es weißt. Und es hat eine Reinigung zur Folge. Keine komplizierte, sondern einfach so. So einfach, wie es sein kann, dass man lebt und plötzlich erkennt, oh, jetzt habe ich aber selbstsüchtig bis an den Bach gehandelt. Nein, Gott, das bist nicht du. Das bin nicht ich, wie du mich siehst. Das ist nicht nach meiner Bestimmung. Ich komme zu dir zurück und ich danke dir so sehr, dass du mich siehst mit anderen Augen. Ich danke dir, dass ich gereinigt, geheiligt, dass ich einfach von dir angenommen bin. Danke, das ist Umkehr, Sinnesänderung. Kompliziert? Nein, schnell, einfach. Wenn wir Menschen verletzen, natürlich, dann müssen wir uns auch damit beschäftigen, das ist klar. Aber ich denke so, das Reinigen, das hat nichts Schweres so mit sich, sondern das ist etwas, das ganz schnell im Herzen geschehen kann. Ich finde es so gut, dass das Evangelium, die frohe Botschaft, das Böse nicht angreift in erster Linie. Die frohe Botschaft promoviert die Wahrheit, wie Gott mich sieht. Das Evangelium zeigt, wie Gott mich sieht und sagt, schau, look, das ist der neue Bund, das ist das neue Testament. Das ist das, was Jesus ausgerufen hat am Kreuz. Es ist vollbracht, es ist zu Ende. Und wir dürfen uns in allem auf das stützen, was er getan hat, nicht auf das, was wir getan haben. Ich finde es so stark, dass Gott nicht konfus ist. Manchmal können wir konfus sein, aber Gott ist auch nicht konfus über uns. Er ist nicht durcheinander. Auch nicht, wenn wir Fehler machen. Er hat uns gemacht. Gott toleriert uns nicht. Gott liebt uns. Ich erinnere an das Mädchen am Tisch. Es hat mich so gefreut, dass es mich mit strahlenden Augen angeschaut hat und gewusst hat, der Großvater kann nur gut mit mir sein. Ich glaube, es ist daran, dass wir sehen und lernen, Söhne und Töchter zu sein. Und ich weiß, dass Seelsorger, auch Therapeuten, Freunde können versuchen, jemandem zu sagen, welchen Wert sie haben, dass es doch nicht so ist bei Gott. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, um es wirklich ins Herz aufzunehmen, ist, zu Gott selber zu gehen, diese Worte von ihm zu lesen und zu sagen, Gott, danke, da bin ich und ich bete dich an und ich danke dir. Du orchestrierst auch meine Gefühle. Du siehst mich nicht, wie ich mich sehe. Du hast mich erlöst. Ich komme zu dir und du fährst weiter und schüttest dein Herz aus und plötzlich spürst du, wie Gott dir zeigt, wie er dich liebt. Plötzlich kommt das, ich habe in solchen Situationen erlebt, dass plötzlich konnte ich nicht mehr, ich musste weinen, weil ich erkannte, welche Liebe Gott mit uns hat. Wo ist solch ein Gott? Du musst es sehen. Schau, seht. Und ich glaube, wenn ihr dann in schwieriger Zeit vorwärts fahren und es trotzdem sehen, und dann erkennen, Gottes Liebe ist da. Dann kann es sein, dass wir auf die Seite fahren, auf den Pannenstreifen, wo die Welt mit Motorschaden liegt, wo Menschen mit Wassermangel blockiert sind und nicht mehr weiterkommen. Dann kann es sein, dass wir, weil wir diese Sicht haben, auf den Pannenstreifen zu ihnen fahren und ihnen sagen, wir haben Wasser. Und sie sich unendlich freuen, weil unser Herz voll ist und wir sicher sind, dass Gottes Liebe nicht wankt, auch wenn wir manchmal wanken möchten. Ich glaube, da, wo wir in diese göttliche Übereinstimmung mit dem Wort Gottes kommen, mit dem, was der alte Jünger Johannes seinen lieben Gemeinden schreibt, da kommen wir in unsere göttliche Bestimmung bis ins höchste Alter. Da kommen wir in unsere göttliche Berufung bis ins höchste Alter. Da kommen wir in diese wunderbare Schönheit, die Gott für jede Person von uns hat, die innere und äußere Schönheit hinein. Da werden wir so hochgeachtet, so wertgeachtet. Seht, welche Liebe. Lest es doch noch einmal, diesen Text für euch, einfach still durch. Und so bete ich noch zum Abschluss. Vater, ich danke dir, dass du deine Liebe gezeigt hast, indem du deinen Sohn geschickt hast. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um als Mensch durch alle Versuchungen zu gehen, alles durchzumachen bis zum Tod am Kreuz. Danke, dass du dich geopfert hast durch den Heiligen Geist. Und danke, dass wir jetzt frei ausgehen dürfen, wenn wir dieses Geschenk annehmen. Ich bitte jetzt einfach, dass wir tief, tief drin geöffnete Augen bekommen für das, wie sehr du uns geliebt hast. Danke Gott, dass du nicht konfus bist über mich, sondern du mich gemacht hast. Danke, dass du mich nicht tolerierst, sondern liebst. Danke, dass ich lernen darf, Sohn oder Tochter zu sein. Danke, Jesus. Ich bitte für uns alle, dass das unsere höchste Priorität wird, zu sehen, wie du siehst, zu sehen mit den Augen, wie du mich siehst, wie du uns siehst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Amen.